Die Angst des Seemanns vor dem Land. Fatih war ein zuverlässiger Mann. Er fuhr zur See und alle auf dem kleinen Schiff mussten auf ihn hören. Taten sie auch. Daher war der Reeder sehr froh über seinen Kapitän. Fatih war auch immer freundlich zu den Inspektoren im Hafen, bot ihnen bei jedem Besuch auf dem Schiff einen 5-Sterne-Cognac an, hielt einen kleinen Plausch mit ihnen über dies und jenes in der weiten Welt, und alle wussten, auf diesem Kahn gibt es keine Unregelmäßigkeiten, Ordnung muss sein. Es recht auf einem Frachter, denn eine Mannschaft neigt zu Zügellosigkeit und Meuterei lauert hinter jedem Bullauge. So war der Kapitän auch ein einsamer Mann, denn an Bord darf es keine Verbrüderung mit Untertanen geben. Fürs Herz hatte Fatih die Familie daheim, die zwar nicht auf ihn wartete, ihn aber doch, wie es eben einem Vater gebührt, empfangen musste. Von den beiden Töchtern bekam er die Hand, von der Gattin einen Kuss auf die von der Sonne gegerbte Wange. So war es auch in diesem Jahr, in dem sich unsere Episode abspielte. Fatih blieb für gewöhnlich 3 Monate an Land. Von Woche zu Woche wurde das Familienleben komplizierter. Der Seemann wollte auch im Haus der Kapitän sein, die Töchter wussten nichts mit dem fremden Mann anzufangen, und Mutti sehnte sich nach ihrer Freiheit und dem alleinigen Kommando. Es kam, wie es immer kam. Mutti und Fatih stritten, was die Masten hielten. Erst im Geheimen, später auch öffentlich, sprich vor den Kleinen, vorerst jedoch noch mit ungewetzten Klingen. Unsere Geschichte bildete den dramatischen Höhepunkt dieses Seefahrersommerurlaubs. Mutti hatte ihren letzten Joker aus dem Ärmel des karierten Hemdblusenkleides gezogen, kurzärmlich, die Knie bedeckend, grünbraunes Karo, breiter Stoffgürtel durchgehend geknöpft. Sie würde jetzt sofort zum Rechtsanwalt gehen und die Scheidung beantragen. Beim Aussprechen dieser Worte wirkte Mutti äußerst entschieden. Sie ging in den an die Küche und Austragungsort des Ehezwistes grenzenden Flur des Einfamilienhauses, wirkte gleichzeitig sehr gefasst, nahm ihren im vergangenen Sommerschlussverkauf als Schnäppchen erstandenen Popelinmantel vom Kleiderbügel, zog das in einem zartrosa gehaltene, dem Teint einen matten Schimmer verleihende Stück über und stellte sich für eine letzte Kontrolle vor den Flurspiegel. Die Töchter, 10 und 14 Jahre alt, hat man sich zu diesem Zeitpunkt, es ist 15.30 Uhr an einem Mittwoch, knapp hinter der geöffneten Tür zwischen dem mittels eines Mauerdurchbruchs vergrößerten Wohnzimmer und der Küche vorzustellen. Sie waren lediglich Zuschauer und hielten sowieso die Luft an. Insofern war noch nicht einmal ein Atemzug von ihnen zu hören. Aus der Einbauküche, wo Fatih auf einem der 4 vom Versandhaus Quelle bestellten Küchenstühle saß, drang ein einzelner Satz in den Flur und in die Ohren der Töchter. »Tu das nicht, Juliane!« Von Mutti kam keine Erwiderung. Fatih, aber auch die Kleinen ahnten, dass Mutti sich jetzt ihren Mantel zuknöpfte. Ganz ruhig, wie es zumeist seine Art war, sagte Fatih in die Stille hinein, »Wenn du das wirklich tust, Juliane, dann bringe ich mich um. Ich hänge mich auf, das überlebe ich nicht.« Erneut war es mucksmäuschenstill im Haus. Nur die nervtötende Nachbarskatze kreischte mal wieder wie abgestochen. Alle wussten, auf Fatih ist Verlass, der tut, was er sagt. Durch Fatihs Körper ging ein Ruck. Er stützte den schweren Leib mit einer Hand auf den Küchentisch, erhob sich, ging langsam und sehr besonnen in den Flur an Mutti vorbei, die immer noch vor dem in eine schmiedeeiserne Fassung gerahmten Spiegel stand, und öffnete die Tür zum Niedergang in den Keller, in dem sich ein Raum mit einer gut gefüllten Gefriertruhe, ein weiterer mit Zentralheizung, ein dritter mit eingemachten, das Köstlichste waren unumstritten die besonders zu Fleischgerichten mundenden Kürbisstücke, sowie einem Tank mit Öl für die Zentralheizung und ein 4. Raum mit einer Tür nach draußen und Handwerkszeug befand. Fatih war zwar kein geschickter Handwerker, versuchte sich von Zeit zu Zeit jedoch sehr tapfer an dem einen oder anderen Ding, das es zu reparieren galt. In diesen, den Raum mit dem altmodischen Küchenschrank, der sich mit seinen vielen Schubladen so hervorragend für Nägel, Schrauben, Batterien, Bohrmaschine, Hammer und Zollstock eignete, ging der frisch entschlossene Selbstmörder und suchte. Während sich oben nichts tat, jede blieb auf ihrem Platz und wusste wenig mit der Situation anzufangen, denn dieser Verlauf war eindeutig neu, war von unten das Aufziehen von Schubladen zu hören. Ob es sich um eine dramaturgisch geschickt eingesetzte Verzögerungstaktik des doch so Ordentlichen handelte, der im Schlaf den richtigen Nagel in der richtigen Schublade gefunden hätte, ist bis heute nicht bekannt, da keinerlei Klärungsbedarf bestand. Mutti, als auch den Mädchen, war klar, Fati sucht einen Strick. Einen Haken, das wussten alle drei, gab es in der Decke des Raumes mit dem Eingelegten. An ihm baumelte manchmal ein Schinken, nicht jedoch in diesem Sommer. Ob auch Fati diesen Haken für seine besondere Verwendung im Sinn hatte, konnten seine Angehörigen nur vermuten. Fati zog bedächtig Schublade um Schublade heraus. Dann war wieder nur das dämliche Vieh von nebenan zu hören. Für Fati brauchte es einen dicken Strick, ging es der kleinen Christine durch den Kopf. Nun war Mutti aber doch neugierig geworden und verließ ihren Platz vor dem Spiegel, trat auf die Kellertreppe und rief, »Johann, mach keinen Unsinn!« Auf Zehenspitzen folgten die Mädchen und blieben auf den beiden obersten Stufen stehen. Hier konnten sie das Geschehen weiter verfolgen, jedoch nicht lückenlos, da es sich auf drei Kellerräume verteilte und somit von diesem etwas unbequemen Zuschauerplatz nicht vollständig überschaubar war. Fati hatte nun eindeutig einen aufgerollten Strick in der Hand und ging mit ihm, immer noch in aller Langsamkeit, in Richtung Eingemachtem. Die Ruhe hatte Mutti verlassen. An ihrem Hals und an den Wangen zeigten sich rote Flecken. Sie schluchzte und gepresst bot sie dem Lebensmüden an, »Ich habe es doch nicht so gemeint, Johann!« Was dem nicht reichte. Angesichts der hohen Decke, in der der unschuldige Haken verankert war, wurde Fati bewusst, dass weiterer Planungs- und Handlungsbedarf bestand.